Es ist die längste zusammenhängende Steillage Europas hier, also wo praktisch die eben nicht dazwischen irgendwie durch Wege getrennt oder irgendwie eben terrassiert ist. Das geht so hoch.
Also wenn ich mir vorstelle, bei uns, da sind die Zeilen wahrscheinlich ein Fünftel davon und man sieht schon immer kein Ende, wenn man da drin steht.
Ist auch lustig. Manchmal machen wir, wenn so Jüngere auch da sind, es geht unten so relativ flach los, bis der dann steil wird. Und wir sagen immer, wer bis oben zum Wald rennt, wie schnell schafft ihr das? Wer es unter 5 Minuten schafft, kriegt irgendwie einen Kasten Bier oder sonst irgendwas. Und dann rennen die los und das erste Drittel der Strecke schaffen die in 15, 20 Sekunden, weil sie sofort wie wahnsinnig losrennen und weil das auch sanft losgeht. Und ab dann können sie nur noch auf allen Vieren. Das heißt, es ist unmöglich. Ich glaube, einer hat es mal in 7 Minuten geschafft, da mit hochzukommen, aber der hatte auch irgendwie eine leichtathletische Vorbildung.
Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und meine große Leidenschaft ist Wein. Vermutlich, weil ich kaum eine andere Wahl hatte. Meine Eltern haben Weinberge und entsprechend bin ich mit dem Thema groß geworden. Deswegen freue ich mich, dass ich in diesem Podcast das machen darf, was ich am liebsten mache, nämlich Leute auf ein Glas Wein treffen. Beim Wein lernt man sein Gegenüber so richtig gut kennen, finde ich. Und darum geht es in diesem Podcast. Mein heutiger Gast ist, finally, Günther Jauch. Wie ihr vielleicht wisst oder schon mal gehört habt, war Günther Jauch eine der ersten prominenteren Personen in Deutschland, die ein Weingut übernommen hat. Also könnt ihr euch vorstellen, dass er von Anfang an ganz oben auf meiner Gästeliste stand. So ganz einfach ist er aber nicht zu kriegen, der Herr Jauch, verständlicherweise. Wenn man mal überlegt, wie häufig er in den Wohnzimmern Deutschlands über den Bildschirm flimmert, allein mit Wer wird Millionär gehört er seit 1999, Montagabend um 20.15 Uhr, zum wöchentlichen Abendprogramm von mehr als 6 Millionen Menschen. Ich glaube, es gibt wenige Moderatoren, die einerseits themenspezifischste Polit-Talks führen und Showmaster diverser Unterhaltungssendungen gleichzeitig sein können. Jauch ist ein Entertainer, beherrscht eine fast schon unfreiwillige Komik und gehört definitiv zu den ganz Großen im Fernsehen. Nebenbei ist er noch Gastronom, hat in Potsdam ein Restaurant mit Tim Raue eröffnet und führt eben das Weingut an der Mosel, genauer gesagt an der Saar. Dass er uns dennoch zu sich eingeladen und sich mehr als 3 Stunden Zeit genommen hat, ist ihm umso mehr anzurechnen, finde ich. Zeigt aber ganz gut, wie er sich für die gesamte Region und den Weinbau einsetzt und sich eben freut, wenn Menschen dorthin an die Saar kommen, die übrigens für mich immer wieder irgendwie was faszinierend, irgendwie Mystisches hat. Vor allem, wenn früh morgens der Nebel noch über dem Wasser und den Weinbergen liegt. Definitiv also eine ganz besondere Stimmung und eine Empfehlung, wenn ihr mal wieder unterwegs und in der Gegend seid. Jetzt steigen wir aber ein. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Normalerweise zeichnen wir häufig in irgendwelchen Großstädten Deutschlands auf. Heute sind wir in Kanzem an der Saar auf dem Weingut von Otegrafen, das Weingut von Günther Jauch. Und ja, herzlich willkommen, Herr Jauch.
Ja,
wir freuen uns, dass es endlich zustande kommt.
Freue mich auch. Und der erste Podcast auf dem Weingut.
Ah, tatsächlich. Also normalerweise auch in den Großstädten. Aber wir haben es gemütlich, wir haben Blick auf den Altenberg. Und jetzt könnte man schon sagen, es gehört inzwischen so ein bisschen zum guten Ton schon für viele Prominente, ein Weingut zu haben. Hier ist es aber tatsächlich der Fall, dass es schon, sie sind sozusagen die 7. Generation.
Ja, mein Urgroßvater hat das Weingut hier 1805 gegründet. Und ja, dann gab es bewegte Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es meinem Großonkel gehörte, Maximilian von Otegrafen. Seine Schwester war Elsa von Otegrafen. Das war meine Großmutter und ihr Bruder hatte also dieses Weingut und ich war als Kind sehr oft hier. Fand es toll, habe hier gespielt auf diesem riesigen Areal und fand es natürlich als in Anführungsstrichen Berliner Kellerkind ganz toll. Dann ist aber mein Großonkel gestorben, als ich 12 Jahre alt war und dann bin ich seitdem nie wieder auf dem Weingut gewesen. Und dann hörte ich so vor knapp 13 Jahren ein Gerücht, dass dieses Weingut verkauft werden sollte. Und damit nahm dann alles seinen Anfang.
Und ist es heute noch so, wenn Sie sagen, früher waren Sie als Kind da, wenn Sie heute hierher kommen, ist es auch so eine Art Rückzugsort? Ist es ein bisschen was wie Urlaub hier?
Na, was erstmal verblüffend war, Ich war also das letzte Mal da so Mitte der 60er Jahre und dann vergingen dann ja fast 50 Jahre, vergingen dann nochmal und dann kam ich wieder hierhin und für mich hatte sich nichts verändert. Okay, die Bäume, die damals tatsächlich 50, 60 Jahre alt waren, die mein Großonkel gepflanzt hatte, die waren dann auf einmal 100 Jahre alt. Und das ist für ein Kind, ist ein 60 Jahre alter Baum, so hoch wie einer für einen Erwachsenen dann der 100-Jährige. Und ansonsten war auch das Weingut, hatte sich nichts verändert. Und das war also eine unglaubliche Zeitreise. Insofern hatte sich gar nichts verändert. Das war dann allerdings später tatsächlich ein Handicap, weil dieses Weingut, was die Kommerzialität angeht, das ist zwar einerseits sympathisch, aber es ging überhaupt nicht mit der Zeit. Und das geht eine Zeit lang gut und dann irgendwann nicht mehr. Also es musste unfassbar viel gemacht werden.
Sie mussten allzu viel ändern, mussten das im Grunde auch irgendwo wieder aufbauen.
Ohne die Tradition zu verleugnen. Deswegen habe ich auch den Weingutsnamen gelassen von Ottegrafen, der ja ein bisschen sperrig auszusprechen ist und der ja so gar nicht darauf hinweist, wem das Weingut heute auch gehört und wer den Wein hier produziert. Aber das wollte ich ganz bewusst so machen, habe aber die Mannschaft, die ich hier vorgefunden habe, die habe ich beibehalten. Und es sind immer noch die absolut selben 7 Menschen da, die ich damals schon übernommen habe.
Sie mussten sich damals auch einige Tipps anhören, dass Sie doch jetzt das Weingut umbenennen sollten und den Namen doch wohl einsetzen sollten.
Ja,
Sie haben sich aber bewusst dagegen entschieden.
Ja, ich sollte das Weingut Jauch nennen und sollte dann Millionärswein quer über die Flasche schreiben. Und sämtliche idiotischen Vorschläge kamen da immer so mit der Überlegung, wenn das jetzt dein Weingut ist, dann verkauft sich ja der Wein von selber. Ich habe das selbst nie vermutet und es hat sich auch bewahrheitet, dass es nicht so ist.
Heute erkennt man, wenn man so eine Flasche Riesling sieht, eigentlich auf den letzten Blick, dass es zu Ihnen gehört oder Ihren Namen, muss man ja sagen.
Also
es
man
ist
muss
nicht
die Flasche
sofort
umdrehen.
Erkenntlich.
Man muss die Flasche umdrehen und muss das, was am kleinsten gedruckt ist, das muss man lesen. da steht dann, dass es mein Weingut ist. Aber wenn die Flasche irgendwo vorne im Regal steht, da erkennen Sie nichts.
Da weiß man das nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass inzwischen wirklich extrem viele, Sie sind jetzt 11 Jahre hier involviert, aber dass das schon auch einen Stein losgetreten hat und viele andere sich entschieden haben, ebenfalls entweder einen Wein zu machen oder ein Weingut zu haben. Thomas Gottschalk zum Beispiel habe ich jetzt kürzlich erst gelesen, hat auch einen eigenen Wein. Gibt es da ein Messen zwischen
den
beiden?
Nein, gibt es nicht. Wir haben da auch nie drüber gesprochen und das auch nicht abgesprochen. Es ist ja so, also vor mir, ich kann mich an Sting erinnern, der dann schon Weingut hatte, an Coppola in Amerika. Ich glaube auch Brad Pitt und Angelina Jolie kamen entweder zeitgleich oder sogar auch ein bisschen später. Und danach ging das dann auf einmal los, dass alle möglichen Menschen das vielleicht schick fanden, ein Weingut zu haben. Ich gebe zu, wenn man mit Männern drüber spricht, und die hören, dass man ein Weingut hat, die kriegen ein Leuchten in den Augen. Also wenn man Männern sagt, ich habe entweder ein Gestüt, also mit Pferden, das finden manche ganz toll, oder ein Oldtimerhandel, also alte Autos, da fahren auch Männer drauf ab und Weingut auch. Und dann, ja, das hätte ich auch gerne. Dann auf einer Terrasse sitzen und eine Flasche nach der nächsten aus der Schatzkammer und der untergehenden Sonne und den Reben beim Wachsen zusehen. Das ist ja so
die romantische Klischeevorstellung.
Und für Männer ist das tatsächlich ein Thema. Bei Frauen interessanterweise ist das nicht so. Meine Frau fand tatsächlich erotisch, dass das hier Landwirtschaft ist, dass man also zupacken muss und arbeiten und mit der Natur auch hier zusammen ist. Deswegen, ohne die hätte ich es auch nicht gemacht. Aber ich habe es nie aus dem Grund gemacht, mich also jetzt irgendwie wichtig zu machen. Ich sage mal so, ich hätte ja auch Pech haben können und meine Vorfahren hätten eine Sockenfabrik oder eine Schraubenfabrik gehabt.
Das ist natürlich schon
so
charmanter.
Da ist es ein Tick erotischer.
Ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt aber, Sie sagten gerade, auf der Terrasse sitzen, den Reben zugucken, haben Sie das ja schon mit einer gewissen Ironie gesagt, ganz so hat es sich scheinbar nicht bewahrheitet, dass man hier nicht jeden Abend sitzt.
Ja, aber es ist so, als wir zum Beispiel überlegt haben, ob wir das Weingut hier kaufen. Der Hintergrund ist, es war also in unserer Familie und dann ist der Großonkel, als er gestorben ist, hat ihn die Großtante 30 Jahre überlebt und die hatten aber keine Kinder. Und dann hat sie kurz vor ihrem Tod, hat sie dann eine Großnichte aus ihrer Familie adoptiert, damit die das erben kann. Und damit war das Weingut das erste Mal aus unserer direkten Familienlinie raus. Und diese Dame, auch eine Reingeschmeckte im Weinbusiness, eine Frau Dr. Kegel, ganz, ganz nette Frau, die war Ärztin in Köln. Zum Beispiel hat sich das auch alles dann hier drauf geschafft, das ganze Wissen. Und die wollte es dann nach 15 Jahren verkaufen. Und ja, und dann war eben das, Mensch, das gehörte immer zu unserer Familie. Die Urahnen hängen hier alle 2 Meter. Was machen wir jetzt damit? Habe ich meine Frau auch überrascht. Habe gesagt, wusstest du, das in unserer Familie? Ja, hast du irgendwann mal erzählt? Und ich sage, ja, das soll angeblich verkauft werden. Und so, ja, dann fahren wir doch da mal hin, sagte die. Und dann haben wir hier gesessen und dann gab es immer diese Momente auf der Terrasse. Und die Sonne schien und gerade schön was. Und da machen wir ein Kabinettchen und dann machen wir noch eine Spätlese auf. Ja, da haben wir noch eine schöne Auslese. Haben Sie schon mal unsere Beerenauslese? Unsere Trockenbeerenauslese von 1900, kennst du mich nicht. Und so gingen dann die Abende dahin und dann hatte man tatsächlich dieses Gefühl, kaum hatten wir das Weingut. Sehen Sie nur überall Arbeit. Denn Sie müssen das ja hinkriegen. Sie müssen, wie sieht es denn hier aus? Was ist denn da? Ach, guck mal hier, der Baum, der muss beschnitten werden. Also im Weinberg, welche Probleme gibt es da? Im Keller, im Büro, überall. Es ist ein lebendiger Betrieb. Und dann kommen Sie nicht mehr so zum richtigen Genießen. Das ist ganz seltsam.
Ich glaube, das ist aber eine Vorstellung, die ganz häufig so herrscht, dass das noch das romantische Trauben lesen und stampfen mit den Füßen ist und dann nur dieses Genießen und Probieren und jeden Tag probiert der Winzer seinen Keller durch, wie toll, ich darf jeden Tag was probieren, ist doch schön viel Arbeit.
Das ist Klischee, ist ja auch schön so und manchmal kriegt man es tatsächlich auch hin.
Ja, es gehört dazu. Am Ende ist ja trotzdem, muss man sagen, dass hier wirklich wir sind jetzt heute Morgen zum Beispiel die ganze Mosel entlang gefahren, bis hinter an die Saar. Man kommt hier mit Zug zum Beispiel auch nicht so einfach hin und es sind bis nach Potsdam doch ganze
720 Kilometer. Mhm. Das mit dem Zug, da muss ich mal ganz energisch widersprechen. Wir sind wahrscheinlich das einzige Weingut in Deutschland, ich wage mich mal so weit vor, mit eigenem Bahnhof. Sie gehen hier 100 Meter raus, da haben Sie den Bahnhof Kanzem, der angefahren wird. Also Sie können von überall mit dem Zug, dann fallen Sie bei uns in das Weingut rein. Also insofern, da sind wir richtig, richtig gut ausgestattet. Aber Sie haben völlig recht, das Weingut, wir sagen immer, wir liegen hinten drüben, in der Nähe der luxemburgischen Grenze und wir haben praktisch keine großen Städte im Hinterland. Also das, was im Rheingau natürlich toll ist, dass Sie fast mit der S-Bahn ins Weingut dann reinfahren können und dann die 5 Kilometer wieder nach Mainz oder Wiesbaden oder wohin auch immer zurück. So ist es bei uns nicht. Wir haben Trier in 18 Kilometer Entfernung und wir haben Luxemburg. Wobei das keine wirklich große Hilfe ist, denn die Luxemburger sind natürlich önologisch immer stärker in Richtung Frankreich orientiert. Also wir haben so gesehen einen Standortnachteil, was die großen Städte und die, ich sage mal, Porsche Cayennes angeht, die mit geöffnetem Kofferraum am Wochenende in Armada-Stärke hier auf uns zurollen. Das haben wir nicht. Aber was wir natürlich haben, ist perfektes Klima und perfekte Böden für Riesling.
Apropos,
gut, dass das Stichwort.
Heute haben Sie ja sozusagen den Wein mitgebracht.
Ich bin ja ein großer Verfechter des sogenannten Kabinettweins. Kabinett, das war früher was Tolles. Der hieß Kabinett, weil er in einem Kabinett verschlossen wurde vor räuberischen, vor der buckligen Verwandtschaft und räuberischen Dienstboten. Das ist so die erste restsüße Prädikatsstufe und ist einfach, sagen wir mal, unser Paradewein.
Sie versuchen eigentlich den restsüßen Anteil im Weingut hochzutreiben.
Ja, ist mir auch schon ein bisschen gelungen.
Also wo haben Sie denn angefangen? Oh, danke. Sie schenken auf jeden Fall.
Ich habe Ihnen schon mal weniger ein als mir. Ja, das ist der wahre Gentleman.
Der Trick.
Wir haben angefangen mit 80% trockenen Weinen. die wir verkaufen. Also wir machen ausschließlich Riesling, 80% trocken. Und dann 20% waren restsüße Weine. Inzwischen sind wir bei 2/3 trocken und 1/3 restsüße. Und ich fände es toll, wenn wir mal auf 50-50 kommen könnten. Und dieser Kabinett eben, ja, der ist einerseits leicht. Trotzdem haben Sie da einen Maul voll Wein zunächst im Glas. Der ist, ja, wie soll ich sagen, der tobt am Gaumen, der macht da die Süße und die Säure, die kämpfen miteinander. Vielleicht am Anfang merken Sie auch noch beim ersten bei der Nase, weil unsere Weine alle spontan vergoren sind, haben Sie so einen typischen Sponti-Ton. Kommen dann manchmal Anfänger und sagen, Kellerfehler, Wein geht wieder noch zurück. Mhm. Immer noch ein paar gibt es immer noch, aber das ist genau das. Und so ein Kabinettwein ist bei Weinmessen unter allen Winzern immer am Abend, wenn man sich die Füße platt gestanden hat. Und wenn jeder 172 Weine hin und her probiert hat, dann ist es der sogenannte Reparaturwein. Da können Sie durchschnaufen, da nehmen Sie ein Glas, da möchten Sie sofort noch ein zweites. Das ist ein Wein, der in Ihrem Körper so gesehen auch nichts Schlimmes anrichtet. Also wir haben jetzt hier aus unserem Ockfener Bockstein haben wir den 220er Kabinett. Da sind wir bei 7,5% Alkohol. Leicht. Also da sind Sie gerade beim gehobenen Weißbier eigentlich. Und trotzdem ist das, und es ist ein Wein, und es ist wirklich toll. Finden Sie maximal in so 100 Kilometer um uns rum. Mhm. Und da drüber und da drunter kann den östlich, westlich, nördlich, südlich, keiner kann sowas machen. Das gibt es nicht in Österreich, gibt es nicht in Spanien, die Italiener können es nicht. Niemand kann es in Deutschland auch, eben nur relativ wenige. Und deswegen ist das ein weltweites Alleinstellungsmerkmal. Und ich bin von dem Wein restlos begeistert. Wenn ich zu meiner Frau sage, so am Ende eines Tages, sollen wir heute Abend noch einen Wein trinken? Und sie sagt, ja, gerne. Und wenn wir es dann nicht spezifizieren, dann ist es immer so automatisches Kabinett und ist unser gemeinsamer Lieblingswein.
Also man merkt schon, Sie schwärmen die letzten 11 Jahre. Haben Sie sich wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr tief in die Materie eingearbeitet, ja, so könnte man schon sagen.
Nein. Also ich bin ewiger Auszubildender weiterhin. Und ich rede zum Beispiel unseren Leuten im Keller überhaupt nicht rein. Mhm. Mache ich nicht. Ich rede ihnen auch im Weinberg nicht rein. Ich rede ihnen beim Marketing rein, ich rede beim Büro rein, ich rede beim Bauen rein. Ich rede sicherlich auch bei der generellen Linie des Weingutes ein, was wollen wir, wie wollen wir das erreichen, um welche Zielgruppen geht es uns. Also da bin ich sicher dabei, aber wenn es darum geht, jetzt im Keller nochmal
abzustimmen,
oder zu sagen, der braucht jetzt nochmal 10 Tage im Holz oder dem sollten wir vom Holz völlig fernhalten und auch ausschließlich im Stahltank ausbauen. Das sind so Dinge, da stelle ich mich ganz weit nach hinten.
Sie werden also nicht zum ödologischen Abstimmen aus Potsdam einberufen?
Nein, zum Glück einmal
der Keller durchprobiert?
Nein, zum Glück nicht.
Also, verkostet.
Damit Sie mal, und wenn jetzt ein paar Leute, die ein bisschen Ahnung haben von einem Weinkeller, wenn die jetzt zuhören, die kriegen das kalte Grausen. Als ich den ersten Tag mal hier mir den Keller habe zeigen lassen, habe ich gesehen, dass in dem Keller ungefähr eine 5 cm dicke Schimmelschicht vom,
Sie haben gesagt, erstmal sauber machen.
Dann kaufen wir mal einen Kercher und machen dann erstmal richtig sauber. Also so,
der
so
typische ungefähr, Deutsche kauft dann erstmal
so,
einen Kercher.
Nee, erstmal mit dem Kercher. Ja. Einen Kercher durch. So können Sie sich vorstellen, auf dem Niveau habe ich angefangen. Das ist noch nicht mal 0,0, sondern das ist minus 8,5.
Alle haben wahrscheinlich gesagt, weh.
Ja, das würde. Es geht auch darum, zum Beispiel in den Weinbergen, ich habe ja mal überlegt, ob wir mal an Grau- oder Weißburgunder rangehen und da waren die Minen nicht sehr verständnisvoll, und? Weil wir natürlich hier eine 500 Jahre Riesling-Tradition auf dem Berg hier haben, aber vor 2 Jahren haben wir so eine winzige Parzelle bei uns in der Wildinger Kupp dazu gekauft und da waren auf einmal Rotweinreben zwischendrin.
Spätburgunder habe ich entdeckt auf Ihrer Liste seit neuestem. Ich dachte immer 100% Riesling.
Ja, genau, ist auch 100% Riesling. Aber da haben wir uns dann, da machen wir mal so 500 Flaschen gibt es her, mehr nicht.
Für einen Eigenbedarf.
Und die haben wir, ja, eigentlich für einen Eigenbedarf. Aber so viel kriegt man dann selber doch dann am Ende auch nicht getrunken. Und alle haben uns immer gesagt, mach doch mal, mach doch mal. Ja, und jetzt haben wir mal, aber ein Geschäftszweig wird es nicht werden.
Das heißt, es gibt jetzt den ersten Spätburgunder von Untergrafen.
Gibt es mittlerweile, aber weiß nicht, wenn der Podcast läuft, bin ich mir nicht sicher, ob er nicht auch, ob er dann nicht auch, ob er dann nicht auch ausverkauft ist. Nächstes Jahr wieder.
Wenn Sie jetzt diese deutsche Weinwelt seit 11 Jahren intensiver betrachten, sagen wir mal so, dann hat die sich doch sicherlich schon gewandelt, oder? Also was ist Ihnen aufgefallen in den letzten 11 Jahren?
Naja, mir ist aufgefallen, dass am Anfang immer noch ein bisschen die Nachwehen waren einer sehr schweren Zeit für den deutschen Wein, durch verschiedene Dinge hervorgerufen. Man kann ganz oder relativ weit historisch zurückgehen und kann sagen, naja, vor gut 100 Jahren, waren speziell unsere Weine hier, die Saarweine waren die teuersten Weine der Welt.
Und auf der ganzen Welt bekannt?
Auf der ganzen Welt bekannt. Also es gab kein Königshaus, es gab kein Kreuzfahrtschiff, es gab kein großartiges Hotel, was nicht diese Weine geführt hat. Und aus den Büchern meines Großonkels kann man lesen, dass er pro Flasche umgerechnet, dass er 4 Goldmark bekommen hat. Und die teuersten Weine aus Frankreich waren damals 1,5 Goldmark wert. Und wir wissen das eben auch aus den alten Speisekarten, aus den Hotels. Und das war eine Zeit, wo tatsächlich mein Großonkel gerade mal 1% des Weines, der hier produziert wurde, auf dem Weingut verkaufen musste, um 100% der Kosten gedeckt zu haben. Also das war,
man ist also richtig reich geworden. Also
die waren richtig reich. Und also eine Rendite von 99%, das sage ich, das funktioniert heute nur noch mit Drogen, Prostitution und Fernsehen. Ja, solche Renditen. Anders ist es nicht machbar. Und das war natürlich großartig. Und dann kam die Nazizeit und ab dann ging es richtig bergab. Die jüdischen Weinhändler wurden verfolgt. Und wenn sie Glück hatten, konnten sie sich ins Exil retten oder sie wurden ermordet. Die hatten, wenn sie dann nach dem Krieg ihr Gewerbe beibehalten haben, in London, New York, Buenos Aires, Paris, wo auch immer, hatten die auf alles Mögliche Lust, aber nicht mehr so auf deutschen Riesling. Dann kam der Glykol-Skandal, dann kamen die Panschereien. Und ich sag mal so, Anfang der 80er Jahre war der deutsche Wein eigentlich ganz unten. Sie konnten auch Weinberge, haben sie fast geschenkt bekommen. Und dann war es so, in den 90er Jahren hieß es auf einmal, in hippen New Yorker Bars würde deutscher Riesling verkauft werden. Also war, am Anfang war das ein Gerücht und dann, ja, ich war auch da, habe ich auch gemerkt. Und dann so ganz langsam ging es dann mit dem deutschen Wein nach oben. Heute würde ich sagen, qualitativ großartig in der Welt, preislich weit
zu günstig.
Viel zu günstig. Also international verglichen, wir werden ausgelacht von auch unseren Nachbarn oder anderen weinbautreibenden Nationen. Es hilft aber nichts. Es gibt mehr Wein als Menschen, die Wein trinken wollen auf der Welt. Und deswegen ist das immer ein Problem. Und der deutsche Wein wird international für meine Begriffe hoffnungslos unterschätzt. Immer noch. Aber es hat sich sehr verbessert.
Viel getan. Und das, was Sie jetzt gerade sagen mit den Preisen, vor allem, wenn man durch dieses Moseltal fährt. Wir waren an der Ruwer, an der Saar heute Morgen noch. Und man sieht diese Kulisse voller... Oh, danke. Ich hätte auch noch was mitgebracht.
Bei 8,5%
also, kann es Ihre Frau hat vorhin noch gemeint, Gastgeberei ist nicht ihr Metier, aber ich nehme es jetzt ganz anders wahr. danke.
Oh ja, aber ich habe Ihnen schon wieder weniger als mir eingeschenkt.
Also wenn man diese Kulissen sieht, wir haben jetzt auch den Blick auf den alten Berg und es sind Wände, also wirklich steile Wände voller Weinberge und man überlegt, wie viel Arbeit es kosten muss, dann ist es umso mehr viel zu günstig, wenn man eigentlich recht überlegt.
Ja, der Weinberg hier zum Beispiel, wie so viele hier in der Umgegend, können Sie nicht maschinell bearbeiten. Sie müssen alles mit der Hand machen. Das ist unheimlich aufwendig. Aber zum Glück können Sie das am Ende im Glas auch schmecken. Es ist einfach ein Unterschied, ob Sie irgendwo mit einem sogenannten Vollernter in der Ebene durchbrettern und dann, weiß ich nicht, in einer Nacht 20 Hektar schaffen. Oder ob Sie mühsam mit der Handlese eigentlich jede Traube in der Hand haben, sie entsprechend sortieren, dann, wenn es ins Weingut zurückgeht, wird nochmal, wir nennen das Pitteln, wird im Grunde nochmal jede einzelne Traube angeschaut und dann wird geschaut, ist das eher eine Beerenauslese, wird das eine Trockenbeerenauslese, wenn es schon so getrocknete, fast so Rosinchen sind etc. Und diese wahnsinnige Selektionstiefe, die diese Handarbeit mit sich bringt, die spüren Sie eben am Ende auch im Glas. Es ist ein wahnsinniges Risiko, denn allein vom Wetter her, wenn es zum Beispiel während der Lese auf einmal sehr warm und sehr feucht wird, dann können Ihnen die Trauben so schnell wegfaulen, dass so schnell können Sie gar nicht schauen. So, wenn Sie jetzt mit einer Maschine ernten können, okay, dann lassen Sie die Maschine Tag und Nacht laufen und dann haben Sie, wie gesagt, nach ein paar Stunden haben Sie dann 20 Hektar fertig und dann kann Ihnen nichts passieren. Wenn Sie mit einem festen Lesetrupp unterwegs sind, die 30 Tage für die Lese brauchen, was auch sinnvoll ist beim Riesling, weil der in verschiedenen Stadien für verschiedene Ausbaustufen auch verschieden gelesen wird, so, dann können Sie das nicht machen, sondern die brauchen ihre 30 Tage. Und wenn man aber am zweiten Tag sieht, oh, das wird jetzt ganz böse, dann können Sie am Ende nichts mehr machen. Und deswegen bleibt Riesling, wenn er eine Steillage ist, wenn er auf Handarbeit basiert, bleibt das im Grunde ein absolutes Risiko bis zum allerletzten Tag der Lese.
Also, Herr Joch, Sie dementieren ja immer, wenn Sie als Winzer bezeichnet werden, aber wenn ich Ihnen jetzt so gegenüber sitze, muss man sagen, man würde kaum einen Unterschied merken. Wäre das nicht eine Option, noch irgendwann zu sagen, okay, man probiert das tatsächlich selbst, ist das reizvoll für Sie?
Ich glaube nein, weil ich sehe, welchen Vorsprung, Wissensvorsprung, aber auch Erfahrungsvorsprung. So, selbst wenn ich mir das Wissen jetzt alles drauf schaffen würde, so die Erfahrung, hier unser Verwalter, der Sven Klinger, ist seit 2004 hier bei uns, der Andreas Barth auch so, was die schon an Lesen, an Wetter, an Terroir-Erfahrungen, was dann auch den Ausbau im Keller angeht, ist ja oft so, ja, das ist ja dieses Jahr, ist das ja genauso wie 2009. Nein, es ist nicht so genauso wie 2009, es ist genauso wie 2006. Na, aber 2006 war das früher.
Ja,
das
so war, und so. War, ja.
Da bin ich verloren. Wissen Sie noch, wie das Wetter 2006 war?
Auch nur über den Jahrgang immer. Aber meine Oma zum Beispiel kann das sehr gut. Und die leitet sich das auch immer über die Weinlesen her. Die weiß es deswegen noch ganz genau. Ja, es ist schon eine große Kunst. Und ich denke mir immer, was man manchmal vergisst, ist, dass man ja eigentlich nur einen Versuch hat pro Jahr. Also wenn ein Koch irgendeine Suppe misslingt, dann kann er sich sofort an die nächste machen. Aber die Suppe, die Winzer machen sozusagen, die Weine, das ist nur ein Versuch pro Jahr. Und deswegen braucht man diese Jahr-für-Jahr-Erfahrung und vielleicht vergleicht man deswegen auch genau in diesen Jahrgängen.
Ich nehme mal das Beispiel Fernsehen. Der Koch ist auch eine gute Idee. Wenn heute die Suppe versalzen hat, morgen ist es dann halt wieder okay, dann hat er was draus gelernt. Ja. Beim Fernsehen ist es auch so, sie machen eine Sendung, entweder hat sie Ihnen nicht gefallen oder Sie sehen am nächsten Tag mit der Quote, das war nicht so toll. Dann fängt immer das Überlegen an, woran lag es? Ja, waren es die Gäste? War es der Moderator? Warst du unkonzentriert? War das Gegenprogramm zu stark? Sahen die Studiogäste komisch aus? Haben die auf den Sesseln mit der falschen Farbe gesessen? Ununterbrochen wird optimiert, wird an den Stellschrauben gedreht und wenn Sie am nächsten Tag die nächste Sendung machen, kann im Grunde schon alles wieder ganz anders sein. Und vor allen Dingen können Sie immer selber als Mensch, als Organisator, als Moderator, als Redakteur an den Schrauben drehen in den Medien. Hier auf dem Weingut.
Sie sind kein Wettergott, oder?
Ja, soll ich Petrus beschimpfen oder sagen, lass mich mal ran, etc. Da sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes in Gottes Hand und für alle, die nicht an den lieben Gott glauben, sind Sie, dann ist es eben Schicksal. Und ob da auf einmal gibt es Hagel. So, da gibt es Kollegen, denen verhagelt es innerhalb von 2 Stunden 80% ihrer
Ernte. Ihres Jahreseinkommens.
Des Jahreseinkommens. Und die telefonieren dann weinend die Nachbarn ab. Deshalb, bei mir ist gar nichts. Also Mikroklima. Im Grunde ein Berg weiter ist es schon wieder völlig anders. Und die Extreme haben wir jetzt an der A erlebt und auch insgesamt. Die Extreme sind schon inzwischen merkbar. Wir sind an der Saar zum Beispiel, das ist interessant, es ist immer wärmer geworden und die Saar gilt immer als die kühlere Schwester der Mosel. Das heißt, der Riesling ist bei uns oft gar nicht richtig reif geworden vor 30, 40, 50 Jahren. So, und mit den steigenden Temperaturen haben wir jetzt das ideale Wetter für Riesling, wo die Kollegen zum Teil am Rhein schon wieder sagen, das wird zu warm, jetzt müssen wir aber dringend in den Spätburgunder gehen. Und der Riesling, das funktioniert nicht mehr. Beim Riesling ist das jetzt ideal, aber wenn das jetzt die nächsten 15 Jahre mit den Temperaturen so weitergeht, wie es bei uns die letzten 15 Jahre uns im Moment hilft, dann kann ich den Riesling hier auch herausrupfen. Dann ist die Sache erledigt. Deswegen ist die Klimadiskussion speziell, was Landwirtschaft und Weinbau angeht, sehr wichtig.
Ja, und durch solche Extreme wird es dann erstmal richtig greifbar. Und selbst wenn ich überlege, wie ich als Kind Weinlesen erlebt habe und den Weinberg, und heute ist es allein vom Lesezeitpunkt ein enormer Unterschied. Also, dass man heute viel, 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 viel früher dran ist. Ja. Gut, 2021 ist ein bisschen ein Ausnahmejahr, muss man jetzt auch sagen. Das ist deutlich später.
Das wird anders werden. Aber wir hatten auch, ich meine, letztes oder vorletztes Jahr, 13. September haben wir angefangen. Wir waren noch nie so früh.
Und die Saar ist ja besonders spät, habe ich immer den Eindruck.
Besonders spät, ja.
Sie haben gerade auch von, Sie haben den schönen Vergleich gemacht mit den Fernsehsendungen. Ich hatte mich gefragt, jetzt sind Sie ja seit Jahrzehnten im Grunde genommen im Showgeschäft. Und eins fällt definitiv auf, dass immer Quiz-Sendungen natürlich ein großer Anteil daran sind. Hat Ihnen noch nie irgendwie jemand den Vorschlag gemacht, einen großen Weintest zu machen oder irgendeine Sendung, ein Format mit Wein zu machen,
doch,
über Ihre Verbindung?
Doch. Doch, im Grunde dauernd. Irgendjemand. Ich befürchte, dass es nicht funktionieren wird. Gut, Kochsendungen funktionieren
ja,
im Fernsehen.
Gut, ja, überraschend gut.
Kochsendungen funktionieren, ja, obwohl ich ja auch nicht weiß, wie das am Ende schmeckt. Aber ich kann mir irgendwie merken und welches Rezept. Wobei ja die Erfahrung auch zeigt, die Leute gucken den Leuten dazu, aber kochen ist danach meistens
ja,
doch nicht nach.
Phänomen, ja.
Aber beim Wein ist natürlich der Biolek, der immer während des Kochens immer so, was haben wir denn hier? Und wunderbar. Und ich glaube, dass sowas in Deutschland nicht funktionieren wird.
Mhm.
Und das ist auch zu wenig. Leute, schon habe ich mich verschluckt mit meinem ganzen
Aber Sie haben auch eine Masse.
Das geht schon. Ein Fehler, Alfred Biolek nachzumachen, zu versuchen.
Schon bereit.
Und ich denke, dass es tatsächlich doch zu wenig Leute sind, die dann gezielt eine Weinsendung anschauen.
Also keine Blindverkostung mit Thomas Gottschalk, denn Sie wissen nicht, was Sie trinken.
Das wär ungefähr noch eine Idee, aber da muss man wahrscheinlich aufpassen, ob er Cola von der Spätlese unterscheiden kann.
Würden wir, also ich glaube, man würde sich das anschauen. Und normalerweise, wie wir vorhin schon hatten, genug bekannte Leute, die sich diesem Thema widmen, müsste es ja inzwischen geben, die man dann als Gast abrufen könnte.
Ich glaube aber auch, dass viele Angst davor hätten, mit ihrem unter Umständen auch Pseudo-Weinwissen hoffnungslos daneben zu liegen. Es gibt ja, wenn sie denen blickdichte Gläser geben, können die oft Weißwein von Rotwein nicht unterscheiden. Und es sind nicht die Dümmsten im Weingeschäft, denen das schon passiert ist.
Ach, ich glaube, mit Blindverkostungen kann man sowieso, es ist eins der schwierigsten Sachen, muss man einfach sagen. Da tun sich auch Leute oft schwer, die sich gut auskennen. Ich habe tatsächlich Ihnen noch was mitgebracht. Ich dachte, man kann ja nicht ohne Gastgeschenk sozusagen ankommen.
Mhm.
Und dachte mir, wenn Sie so gerne Kabinett trinken, bringen wir auch noch was mit, nämlich von der Ruwe. Und ich glaube, dass ja kaum ein anderes Gebiet als die Mosel solche Alleinstellungsmerkmalweine produzieren kann. Und deswegen dachten wir, bringen wir einfach noch was von einem guten Bekannten von Ihnen.
Ja, und mit dem, der es geschafft hat, dass er sein Etikett über die Jahrhunderte so wenig bis gar nicht verändert hat, dass es einem sofort ins Auge springt.
Ja, nachdem wir jetzt schon ein Kabi hatten von Ihnen, dachten wir einfach noch was von der Ruwe. Also man muss sagen, wir hatten ja jetzt heute im Vorlauf eine kleine Tour und wir waren auch an der Mittelmosel und so weiter und überall, wo man Winzer von der Mosel trifft. Ich glaube, die sehen sich inzwischen schon als Kollegen an, also als richtigen Kollegen, nicht nur als jemand, der hierher kommt und ein Weingut kauft, sondern der sich auch an dieser ganzen Weindiskussion hier beteiligt.
Ja, es gibt ja die Österreicher, die etwas geschafft haben, was ich dem deutschen Wein so wahnsinnig wünschen würde. Die Österreicher verkaufen 80% ihrer Weine im eigenen Land.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie hoch bei uns der Anteil ist, aber der ist so viel niedriger. weil wir für die ganzen anderen Länder ein interessanter Markt sind. Und bei uns wird halt der ewige Lugana getrunken oder die Shiraz-Bomben eingekauft, wogegen alles nichts zu sagen ist. Aber wenn wir uns ein bisschen mehr auf die Qualitäten, die wir hier im eigenen Land tatsächlich haben, wir sind nicht irgendwelche, naja, Mauerblümchen, die man weinmäßig, na, denen man auch noch mal ein paar Flaschen abkaufen muss. Und international haben wir einen Riesenruf. Aber im eigenen Land ist es für den Propheten ja manchmal besonders schwer.
Mhm. Ich glaube, es gibt wenig Länder, die so viel Wein importieren, obwohl sie selbst Weinbau treibend sind. Aber vielleicht wird das sich auch ändern. Corona hat jetzt sicherlich auch mehr Touristen in solche Regionen wie hier gebracht.
Und man muss sich vor allen Dingen nicht mehr schämen, wenn man heute in einem Restaurant einen deutschen Wein bestellt. Aha. Die Zeit gab es mal. Also so 70er, 80er Jahre wurde man, speziell wenn man ein jüngerer Mensch war, wurde man seltsam angeschaut. Mhm. Und speziell was den Riesling angeht, diese Bandbreite, wenn Sie jemandem mal erklären, wie vom großen Gewächs, also dem besten trockenen Weißwein, den Sie trinken können, Riesling, dann ja, über die Prädikatsweine, also die Restsüßen, ein Kabinett mit diesem feinen Süß-Säure-Spiel, dann die Spätlesen, die nicht einfach nur pappig süß sind, wenn es gute Spätlesen sind, sondern die eben auch einen ganz tiefgründigen Charakter haben und sehr oft auch einen Rotwein zum Essen zum Beispiel ersetzen können. Also wenn Sie zum Beispiel einen Wiener Schnitzel haben und dazu eine tolle restsüße Spätlese und dazu korrespondierend mit Preiselbeeren auf dem Schnitzel drauf und so. Das ist ein absoluter Traum. Und dann geht es weiter, Auslese. Und dann kommt die Bärenauslese. Und dann kommt die Trockenbeerenauslese. Und dann kommt womöglich noch der Eiswein. Zeigen Sie mir eine Traube weltweit, die im Grunde eine solche Bandbreite hat. Da gibt es tatsächlich nur den Riesling.
Und das alles als Top-Essensbegleiter. Also das ist ja dann das Sahnehäubchen, muss man sagen. Wenn man dann das passende Essen dazu hat, dann das Gleiche. Wenn Sie aber kein Kabinett trinken, was trinken Sie dann?
Ach, da bin ich eigentlich, was weiß ich, das kann natürlich in Deutschland ein Sauvignon Blanc sein. Das kann ein Elbling sein. Das kann zwischendurch auch mal ein Gewürztraminer sein. Natürlich sind es auch die Burgundersorten, die ich dann gerne mag. Also ich bin so einer, der sich gerne überraschen lässt. Also wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe und da sehe ich unseren Wein auf der Karte, den bestelle ich nie, weil es ja langweilig ist, den kenne ich ja. Sondern dann frage ich entweder immer nach einer Empfehlung, gerade auch korrespondierend zum Essen, oder probiere eben sehr gern andere, weil das natürlich viel interessanter ist, zu schmecken, was die machen.
Sie haben insgesamt, wenn wir mal so ein bisschen auf die ganze TV-Fernsehbranche und so weiter zurückkommen, Sie haben 891 Mal Stern-TV aufgezeichnet. Haben Sie mal mitgezählt, die wievielte Wer wird Millionär-Sendung?
Wir sind jetzt bei über 1500.
Über 1500. Mhm. Und wenn Sie selbst Medien konsumieren, wenn Sie selbst den Fernseher anmachen, was schaut man da selbst?
Also ich fange mal an mit dem, was ich fast nicht schaue, wo viele sagen, du bist doof, dass du das nicht schaust. Ich schaue so gut wie keine Spielfilme, ich schaue keine Krimis, alles, was fiktional ist, weil es ja etwas ist, was erfunden ist, was Fantasie ist, das interessiert mich. Wenn ich Fernsehen schaue, nicht so, sondern mich interessiert das, was tatsächlich passiert ist. Das sind natürlich Nachrichten, Dokumentationen. Ich gebe auch zu, dass ich gerne Talkshows schaue, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich schaue mir auch gerne natürlich besonders zum Vergleich auch Unterhaltungssendungen an. Aber alles das, was praktisch real passiert, auch wenn es gibt ja gruselige, grausame Unterhaltungssendungen, wo viele sagen, das schaue ich, also das würde ich nie schauen. Das schaue ich mir dann auch ein, zwei Mal an, dann weiß ich, wie gruselig es ist und dann ist auch wieder gut. Mhm. Aber wenn mich einer fragt, wie fandst du den Tatort letzten Sonntag, vorletzten Sonntag, vorvorletzten Sonntag, und obwohl ich weiß, dass das noch die richtig guten fiktiven Geschichten sind, dann sage ich immer, nee, habe ich leider nicht gesehen. Aber 21:45, wenn dann der Polit-Talk angeht, das sehe ich dann wieder.
Das heißt, gibt es aber auch so einen typischen fixen Punkt, dass Sie sagen, ich schaue jeden Tag die Tagesschau oder?
Nein, das war früher so, wo man ja auch gezwungen war, jetzt ist es 5:08 Uhr, jetzt müssen wir uns aber alle vom Fernseher versammeln. Mhm. Das ist natürlich gar nicht mehr so, denn ich kann das ja sehen, wann ich will, kann ich auf dem Handy auch um 11:45 Uhr sehen oder um 5:20 Uhr am nächsten Morgen in der Früh. Also das spielt tatsächlich keine richtige Rolle mehr. Und auch, dass wir als Kinder zitternd vor Wetten, das gesessen haben und wie wird es denn diesmal werden und wer ist denn diesmal da, das ist sicherlich auch nicht mehr so. Also selbst Fußballsendungen, also früher war natürlich die Sportschau, war immer absolut gesetzt, wenn es um Fußball geht. Auch da, die rechte Lage ist ja derart zersplittert, dass ich manchmal merke, ach so, das Spiel kann ich ja gar nicht mehr sehen. Und ach so, Champions League gibt es überhaupt nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen. Ach so, jetzt soll es doch mal wieder 2, 3 Spiele geben. Ach so, jetzt ist es auf einmal bei Sat.1. Blicke ich nicht mehr so richtig durch. Ist aber nicht schlimm für mich. Früher war ein Tag, wo ich Samstagabend ins Bett gegangen bin, kannte die Fußballergebnisse nicht. Also da hätte ich nicht einschlafen können. Heute geht das.
Und schaut man überhaupt eigene Sendungen?
Nie.
Nie.
Ich schaue niemals.
Das ist eine Illusion, oder? Die man
hat. Ich schaue niemals. Es ist auch für meine Begriffe begreiflich. Das Erste ist, ich kenne die Sendung ja schon. So, ich habe es ja miterlebt, deswegen muss ich sie eigentlich nicht nochmal sehen. Das Zweite ist, Sie können natürlich kontrollieren. Ah, wie war ich denn da? Wie habe ich ausgesehen? Wie habe ich reagiert? Welche Sätze habe ich angefangen und dann aber nicht zu Ende gebracht? Aber wenn Sie das anfangen, ich nenne das immer den sogenannten Passbildeffekt. Ganz früher, wenn Sie ein neues Passbild brauchten, konnte man am Bahnhof in so einen Fotomaton gehen. Also musste man sich hinsetzen, dann wurde man fotografiert, dann dauerte es 5 Minuten und dann kamen diese 4 Passbilder unten raus.
Heute wird man gefragt, sind Sie zufrieden?
Ja, so.
Und dann macht man es 18 Mal.
So, und damals hat man das Ding genommen und gesagt, oh Gott, wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Dann hat man es seiner Freundin gezeigt, dann hat die gesagt, ja, tut mir leid, genauso siehst du aus. So. Aber das ist dieser Passbildeffekt. Es ist auch bei Kindern so, wenn sie das erste Mal ihre Stimme hören, irgendwo aufgenommen, das mögen sie nicht, da sind sie befremdet, das hört sich seltsam an. Und so geht es mir bis heute immer noch. Ich leide unter diesem akustischen oder optischen Passbildeffekt. Ich bin mit mir als Person dann nicht zufrieden. Also vereinfacht gesagt, ich bin ganz mit mir im Reinen, wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen und wir uns unterhalten.
Aber Sie werden es nie hören.
Ja, hören geht noch so einigermaßen, aber auch nicht gerne. Mhm. Aber sehen und hören ist ganz schlimm, weil ich dann sehe, um Gottes Willen, womit fuchtelst du immer? Du unterbrichst sie, du sprichst zu schnell, du bringst die Sätze nicht zu Ende, du hast auf ihre Frage gar nicht geantwortet. Das würde mich so wahnsinnig machen, dass ich dann mit Riesenkomplexen in die nächste Sendung gehen würde und dann verzweifelt versuchen würde, also das Sakko wieder gerade zu ziehen, damit das links da nicht so komisch aussieht. Und das möchte ich einfach nicht. Das war mir auch immer zu anstrengend und deswegen habe ich es sein gelassen.
Es ist ja auch jetzt gewissermaßen so ein bisschen back to the roots, dass es tatsächlich rein stimmlich ist. Sie haben im Hörfunk angefangen. Vermisst man das manchmal, wenn man so viel vor der Kamera steht und da einfach noch eine Ebene mehr hat?
Mit der Kamera hat man eine Ebene mehr, das stimmt. Und sicherlich auch insgesamt die vollständigere Ebene, weil eben Bild und Ton, Stimme da zusammenkommen. Aber ich mag das Medium Radio, weil ich da sehr viel gelernt habe. Man ist geschult, sich auf die Inhalte, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Noch stärker ist es übrigens, wenn man schreibt. Und früher war es dann auch so, das war so lustig, weil ich mit 20 Jahren beim Radio angefangen hatte und dann irgendwann wurde ich dann auch Korrespondent, Hauptstadtkorrespondent oder habe die politischen Kommentare sprechen können und ich sah aus wie ein Schülerzeitungsredakteur. Das heißt, ich hätte beim Fernsehen nie eine Chance gehabt. Mhm. Und wenn mich dann Leute irgendwie erkannt werden, haben Sie nicht gestern den Abendkommentar zur Lage im Libanon gesprochen? Da haben die das mit mir überhaupt nicht in Einklang mit der Optik bringen können. Und dann haben viele auch gesagt, ja, sehen Sie mal zu, wenn Sie das erste graue Haar haben, dann melden Sie sich mal fürs Fernsehen an. Also ich habe jahrelang in Anführungsstrichen darunter gelitten, dass ich zu jung aussah. Das Problem habe ich heute nicht mehr.
Für die Inhalte, die man geschaffen hat. Haben Sie schon mal, ich hatte natürlich gegoogelt, und unter anderem über die Weine und dann wurde mir sehr schnell geschlagen, was andere Leute über sie googeln. Was glauben Sie, was die Leute am meisten interessiert an ihrer Person?
Also ganz allgemein.
Ja, so oder? Mal, wenn der allgemeine Durchschnittsdeutsche was über Herrn Jauch googelt, was glauben Sie, was so die häufigen Fragen sind?
Ja, kommt da immer, weiß ich nicht, kommt da Familie oder wie viel verdient er in der Stunde oder irgend sowas?
Ähnlich. So was bekommt ihr auch für eine Folge Wer wird Millionär?
Ja, das ist lustig. Das ist lustig zu lesen.
Welches Auto fährt Jauch?
Ja. Ja,
ich glaube, das ist auch sehr wichtig für so den Durchschnittsdeutschen.
Ja, es ist deswegen lustig, weil ich sogar ein Autofreak bin, aber in eine andere Richtung, als die Leute denken. Also die Älteren unter uns erinnern sich noch an den Renault 4. Das war so dieses klassische Studentenauto. Da war ich ganz heiß drauf, den letzten, der vor 30 Jahren nach Deutschland geliefert wurde, zu bekommen. Oder die Ente von Citroën, habe ich auch die letzte, die nach Deutschland kam. Oder diesen kleinen Mini noch, diesen Urmini, habe ich dann auch den letzten. Also an sowas habe ich irgendwie Spaß. Aber wenn Sie glauben, ob ich mit dem Bentley irgendwo rumfahre.
Der Lamborghini von der Tür war nicht,
oder? Ja. Ich zeige Ihnen nachher mal, kennen Sie das Auto vom Weingut hier? Ein 1954er Opel Olympia Kombi, so ein Handwerker-Auto, den ich zufällig im Netz gesehen habe, mit den Farben unseres Weingutes, also Polster und auch sonst, war zufällig genauso. Und der war nicht ganz billig und hin und her, und dann habe ich ein halbes Jahr überlegt und dann habe ich den in Hamburg habe ich ihn gekauft und der steht jetzt seit 10 Jahren hier bei uns auf dem Weingut, kommt alle 2 Jahre anstandslos durch den TÜV, aber möchte auch nicht mehr als 100 Kilometer am Tag bewegt werden.
Was macht der in der Zwischenzeit? Also fährt man mit dem dann so durch die Weinlandschaft?
Ja, da fährt man hier so durch. Der hat 39 PS, 3 Gänge, keine Sicherheitsgurte. Oh. Die gab es damals eben noch nicht und weil er so original ist. Aber damit kann man ein bisschen Wein ausfahren, kann ein bisschen durch die Gegend gondeln und kann ihm aber ganz genau zuhören, ob ein Kolbenfresser droht oder irgendwas wieder als nächstes, ob er irgendein kleines Leiden hat.
Also wer wissen möchte, welches Auto fährt Jauch, muss aufs Weingut kommen und nicht googeln. Ja, schön, dass wir aber aufs Weingut kommen durften und hier einen netten Nachmittag verbringen konnten.
Hat vielen, vielen mir Dank, große dass Freude
sich
gemacht.
Zeit genommen haben und alles Gute. Bis sicherlich bald irgendwo bei Weinveranstaltungen, bei einem Glas Wein.
Sehr gerne. Ich freue mich und Kompliment an die Kollegen von der Ruwer. Das ist ein sehr schöner Kabinett, den ich auch so auf 7,5, maximal 8% Alkohol schätzen würde.
So viel zu den Blindverkostungen, 7,5% Alkohol.
Also, mehr kann ich heute nicht mehr erreichen.
Das ist echt zum Wohl. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war mein Gespräch mit Günther Jauch. Und mit einer Sache, die wir im Podcast gar nicht besprochen haben, möchte ich gern abschließen. Wie ihr wisst, stehen viele Winzerinnen und Winzer nach den schlimmen Hochwassern im Ahrtal wirklich vor dem Nichts. Und deshalb geht ein großes Kompliment an alle, die Solidarität zeigen, den Weinbaubetrieben an der Ahr helfen, ob jetzt bei der Arbeit im Weinberg, bei Aufräumarbeiten oder mit Spenden. Ich glaube, es ist schön, in dieser schlimmen Zeit seine Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite zu wissen. Dasselbe gilt für das Weingut von Günther Jauch. Dort hat man sich entschlossen, einen kompletten Monatsumsatz zu spenden. Ich halte das für eine großartige Geste, sprich Wein trinken und etwas Gutes tun. Das muss unterstützt werden. Ich hoffe, wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet.